Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann und in dieser Episode berichte ich vom Kongress Wandelbarer Campus der Zukunft, der sich mit Trends und Entwicklungen des Lernens und der Weiterbildung beschäftigt und der in diesem Jahr übrigens zum vierten Mal bereits stattgefunden hat. Der Büromöbelhersteller Steelcase ist der Gastgeber und hatte mich eingeladen. Von meinen Tätigkeitsfeldern ist bei diesem Campus der Bereich meiner Honorarprofessur, also meiner Lehre, vielleicht am meisten tangiert. Wie einige von Ihnen wissen, lehre ich seit vielen Jahren an der Hochschule Osnabrück und dort vor allem im Kontext des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements. Aber zurück zum Kongress. Dieser versammelt immer wieder unterschiedliche Vertreter von Bildungseinrichtungen und Institutionen, die sich über die Bedingungen erfolgreichen Lernens und vor allem über die Gestaltung förderlicher Raumkonzepte austauschen und informieren. Das Konzept wurde ursprünglich von Joachim Müller-Wedekind von Steelcase angestoßen und in Kooperation mit Martina Schütz, Inhaberin der Eventagentur Kongress und Presse, in die Tat umgesetzt. Worum ging es in diesem Jahr? Das Thema lautete Learning Space Design, Design for Learning Environments, Learning from Design. Und für mich stand neben den Interessen eines Lehrenden an einer Hochschule vor allem auch die Frage im Fokus, was Sie auch interessieren dürfte, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir denn eigentlich in Bezug auf Weiterbildung in unseren Unternehmen eben von solchen Profis wie Hochschulen lernen können. Ich habe nicht den Anspruch, hier einen kompletten Abriss der Inhalte des Kongresses zu bieten. Allerdings gebe ich Ihnen Gelegenheit, anhand ausgewählter Lessons learned sozusagen selber zu reflektieren, wie in Ihren Organisationen derzeit das Lernen stattfindet und welche Anregungen Sie in Bezug auf die zukünftige Gestaltung ableiten können. So viel kann ich jetzt schon sagen, die räumlichen Bedingungen spielen in der Tat eine zentrale Rolle. Was mir bei dem diesjährigen Campus-Kongress besonders gefallen hat, war der Wechsel der Orte. So sind wir zum Beispiel zum Unternehmertum, schreibt sich mit TUM am Ende ganz groß und steht für Technische Universität München. Wir haben uns diese Institution angesehen und ich packe mal den Link in die Shownotes. Für den Podcast, also für diesen Podcast, habe ich mir anders als sonst mehrere Gesprächspartner gesucht. Von Gunnar Köppen, der für die konkrete Umsetzung dieses Formats bei Steelcase mitverantwortlich ist, will ich im ersten Interview zunächst wissen, warum es überhaupt einen wandelbaren Campus braucht und welche weitere Entwicklung dieser Campus, also diese Veranstaltung, nehmen wird. Mit Frau Professor Julia Roger, die auch Speaker beim Kongress war, spreche ich über die Umsetzung eines Ansatzes von Active Learning an ihrer privaten Hochschule in Heidelberg. Aber auch über die Notwendigkeit, Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit zu haben, nicht nur bei Studenten. Sie betont zudem im Gespräch, wie wichtig die Gestaltung passender Lernräume ist und sie sieht einen anhaltenden Trend in Richtung Individualisierung des Lernens. Ja, und mein dritter und letzter Gast für ein Kurzinterview ist Professor Dr. Klaus Kreulich. Er ist Vizepräsident für Innovation und Qualität der wissenschaftlichen Lehre an der Hochschule München. Ihn frage ich unter anderem nach der besonderen Bedeutung des räumlichen Umfelds für Lernprozesse. Und weiterhin interessiert mich, was unternehmerische Menschen von einer Hochschule erfahren können hinsichtlich der Weiterbildung. Abrunden frage ich ihn zu seinen Lessons learned aus der Veranstaltung selbst. Ja, los geht's mit Gunnar Köppen von Steelcase. Hallo Herr Köppen, wir treffen uns hier so ein bisschen im Gewusel. Wir sind gerade von einem Ausflug, noch nicht zurück, aber noch im Bus. Wir waren gerade bei der TU München und haben uns dort angeschaut, unter anderem Makerspaces. Vielleicht für die Zuhörer, um so ein bisschen Eindruck zu geben. Ich glaube, wir waren alle ziemlich beeindruckt davon, was man hier zum Thema Unternehmertum auch macht. Wie war Ihr Eindruck?
Also ich bin auch total beeindruckt. Ich bin nicht das erste Mal hier im Unternehmertum. Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Hingabe und mit welcher Tiefgängigkeit am Unternehmertum junge Menschen bei der Entwicklung von Ideen unterstützt werden und wie hier Ideen wirklich in reelles Leben umgesetzt werden.
Ist natürlich so ein bisschen, München, bilde ich mal ein, ist manchmal auch eine ganz besondere Welt, oder? Also hier ist so viel auch Unterstützung, Geld vorhanden. Ist das auch ein Modell für andere Orte, andere Städte, vielleicht ein bisschen kleiner?
Der Marc vom Unternehmertum, der uns gerade geführt hat, hat es ja auch gesagt, ähnliche Orte schießen wie Pilze aus dem Boden, auch an anderen Stellen. Nicht in der Größe, aber in ähnlicher Form. Und ich denke, die Größe ist nicht entscheidend, sondern die Idee und die Begeisterungsfähigkeit dahinter.
Ja. Unser Hauptthema ist ja, deswegen sind wir ja auch hier heute und morgen zusammen, nämlich der wandelbare Campus der Zukunft. Was müssen wir eigentlich tun, damit wir in Zukunft für Studenten, aber auch für Weiterbildung in Unternehmen die richtigen räumlichen Bedingungen finden müssen? Das ist jetzt das vierte Mal, dass dieser Campus der Zukunft, der wandelbare Campus der Zukunft stattfindet, die Veranstaltung. Warum muss ich so einen Campus überhaupt wandeln?
Das ist erstaunlicherweise auch eine Frage, die uns unsere Kunden und unsere Hochschulpartner immer wieder stellen. Ich glaube, dass unser System, wie wir heute lehren und lernen, nicht mehr den Anforderungen einer modernen Gesellschaft gerecht wird. Wir unterrichten und lernen so seit 100 Jahren und die Methodik hat sich in der Zeit kaum verändert. Die Anforderungen aus Gesellschaft und aus sowohl Forschung als auch aus Industrie haben sich gerade in den letzten Jahren durch die Digitalisierung massiv verändert. Und ich glaube, dass das Modell, wie wir heute lernen, diesen in vielen Bereichen nicht mehr gerecht wird.
Wie leicht ist es dann? Also ist es dann leicht, eine Rektorin einer Hochschule an der staatlichen Hochschule zu überzeugen oder sind da die privaten Hochschulen eventuell schneller?
Ich würde gar nicht unterscheiden zwischen privaten und staatlichen Hochschulen, sondern ich glaube, das hat immer was mit Menschen zu tun. Wenn Menschen erkannt haben, dass sich Dinge verändern und dass man für diesen Veränderungsprozess auch seine eigene Ausrichtung möglicherweise an dem einen oder anderen Punkt neu justieren muss, dann hat das nichts mit staatlich oder privat zu tun, sondern einfach mit Engagement und mit Begeisterung und Weitsicht.
Also auch der Erkenntniswandel muss stattfinden und ich selber bin dann, wenn ich jetzt Rektorin oder Rektor bin, bin dann auch der Treiber dieses Wandels.
Genau, richtig. Okay.
Das ist vielleicht nochmal eine Frage, wie setzt sich eigentlich die Teilnehmerschaft beim wandelbaren Campus der Zukunft zusammen? Wir haben ja jetzt die vierte Veranstaltung, kann man irgendwie so einen Schnitt machen?
Im Schnitt kann man sagen, wir haben ungefähr ein Drittel internationale Gäste, ungefähr zwei Drittel deutsche Gäste. Wir waren letztes Jahr sehr stark international aus dem englischsprachigen Ausland, viele Gäste aus Afrika, aus Amerika und aus Skandinavien. Wir haben dieses Jahr eine sehr starke Fraktion aus Österreich und aus der Schweiz zu Gast. Aber im Schnitt kann man über alle vier Jahre sagen, diese ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung hält sich in den vier Jahren. Ja.
Wenn Steelcase ja Veranstalter dieses wandelbaren Campus der Zukunft ist, was ist dann die Rolle von Steelcase? Oder Rollen vielleicht auch?
Die Idee, diesen Campus zu veranstalten, kam ursprünglich von Joachim Müller-Wedekind und wir hatten zwei tiefe Hintergründe dabei. Der eine war, Steelcase ist ein sehr stark Forschungsunternehmen. Wir investieren jedes Jahr um die 50 Millionen in Forschung und Entwicklung. Und wir lernen natürlich auch aus diesem Campus. Wir haben dadurch das Ohr direkt an unseren Kunden, auch an den Nutzern und an den Menschen, die sich mit der Veränderung im Campus auseinandersetzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, was wir damals gesehen haben, es gab diese Plattform damals nicht. Es gab kaum die Möglichkeit, sich über den Einfluss von Raum auf die Qualität von Lehre auszutauschen. Und wir wollten mit dem Campus eine Plattform schaffen, um dieses Netzwerk mit Leben zu füllen.
Wenn wir jetzt mal wagen, 10 Jahre in die Zukunft zu springen, wir würden uns jetzt wieder unterhalten, keine Ahnung, das ist dann entsprechend die 14. Veranstaltung des wandelbaren Campus. Was wird sich am stärksten verändert haben in dieser Situation des Settings von Weiterbildung, der Räumlichkeiten, der räumlichen Bedingungen?
Ich glaube, durch die Veränderungen, die auch in uns Menschen, in der Gesellschaft stattfindet, werden sich auch die Anforderungen an Bildungseinrichtungen verändern. Ein großer Einfluss, den wir heute bereits sehen, ist die immer stärkere Beteiligung von privaten Investoren im Bildungsbereich. Es gibt dort diverse Beispiele, nehmen Sie das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam oder die Fresenius-Universität, die es schon länger gibt, aber auch Gründungen wie die Code University zum Beispiel jetzt gerade in Berlin, ein junges Startup, was eben gerade in dem Bereich Programmierung sich engagiert. Und ich glaube, dass dort auch Big Player in den Startlöchern stehen und dort Programme bereits andenken oder teilweise auch schon umsetzen, die massiv zur Veränderung des Bildungssektors beitragen.
Ja, also wir haben LinkedIn Learning natürlich jetzt schon länger am Start. Wir haben vielleicht irgendwas wie die Google University, sowas in der Art.
Genau, richtig. Ja. Und nehmen Sie, Daimler hat mit Genius eine GmbH gegründet, die zur Förderung der MINT-Fächer beiträgt, sowohl im schulischen als auch im universitären Umfeld. Schauen sich auch Kooperationen an, wie das im Cyber Valley jetzt in Stuttgart, wo der Großraum Stuttgart zusammen mit Politik, Hochschule und Industrie sagt, wir wollen quasi das Silicon Valley der künstlichen Intelligenz werden. Ja. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch massiv beschleunigen, glaube ich.
Okay, Herr Köppen, danke erstmal für die Einschätzung und wir fahren jetzt weiter und schauen uns dann an, was uns am Tagungsort weiterhin erwartet. Danke.
Danke Ihnen, Herr Binzmann.
Ja, soweit mein Gespräch mit Herrn Köppen. Ich freue mich, dass Steelcase den Aufwand nicht scheut, jedes Jahr wieder einen solchen Kongress auf die Beine zu stellen. Aber wie Herr Köppen ja bemerkt hat, auch Steelcase lernt und profitiert von diesem Dialogformat. Anschließend hatte ich die Gelegenheit, mit Professor Julia Roger zu sprechen. Und wir waren bereits während des ersten Kongressteils ins Gespräch gekommen. Sie erzählte mir davon, dass die Hochschule gerade ein Podcast-Studio für die Studenten eröffnet hatte. Das weckte natürlich meine Neugier. Also hier mein Kurzinterview mit Frau Professor Roger.
Frau Roger. Die private SRH Hochschule Heidelberg, also Ihre Hochschule, hat, wenn ich es richtig entsinne, 3.500 Studenten, so ungefähr.
Knapp, ja, 3.200, glaube ich, sind wir.
Mhm. Wo liegen eigentlich die Schwerpunkte der Hochschule? Und überhaupt willkommen zu unserem ganz kurzen Interview natürlich an dieser Stelle. Danke, dass Sie mir auch die Zeit geben.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über Ihr Interesse. Die Hochschule Heidelberg hat ungefähr 3.200 Studierende, die in 6 Fakultäten lernen. Wir haben ungefähr 40 Studiengänge, Bachelor- und Masterstudiengänge. Und das Besondere der Hochschule ist ihr Studienmodell, das Core-Prinzip. Das ist ein ganz besonderes Lehr-Lern-Modell, an Kompetenzen ausgerichtet, Competence-Oriented Research and Education. Die Studienstruktur, aber auch die inhaltliche Gestaltung der Module und der Studiengänge wurde umgestellt. Die Idee war, die Orientierung am Lernenden ernst zu nehmen, den Shift from Teaching to Learning und den Lernenden und den Lernprozess in den Fokus zu stellen und all das, was man über Lehren und Lernen schon wusste, mal zusammenzutragen und zu sagen, wie könnte man das konsequent umsetzen. Das bedeutet, nochmal zu überlegen, welche Angebote, welche Lehr- und Lernmethoden, welche Prüfungsformate sind geeignet, um die Studierenden bei dem Kompetenzerwerb zu begleiten. Und dabei bedeutet Kompetenz auch wissen können und in der Lage sein anzuwenden, was über das Fachliche und über das Methodische hinausgeht. Es geht auch viel um die Person selbst, um Selbstkompetenzen, um soziale Kompetenzen, also auch um die 21st Century Skills. Und wie kann ich die integrieren und die Studierenden bestmöglich begleiten und darauf vorbereiten? Und eine Konsequenz ist auch zu sagen, passt die Studienstruktur, wie wir sie so hatten bis dahin eigentlich? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es klug ist, das Studium anders zu strukturieren und nicht mehr Veranstaltungen parallel anzubieten in der Semester- oder Trimesterstruktur mit sehr viel Prüfungen am Ende, sondern zu sagen, wir fokussieren Inhalte in einer zeitlichen Struktur, in einer Blockstruktur. Wir haben uns für 5 Wochenblöcke entschieden, in denen ein Modul mit einem inhaltlichen Schwerpunkt und einem fachlichen Fokus behandelt wird und dann mit einer Prüfung endet. Dann schließt das nächste Modul an, sodass sich die Studierenden inhaltlich sehr vertieft mit dem Thema auseinandersetzen können und dann auch ausschließlich auf dieses Fach konzentrieren können und auch mit der Prüfung abschließen.
Ich spreche mal aus der Seele, weil ich immer mich gefragt habe, wie kann es sein? Ich arbeite auch nur in Blöcken. Also bei mir ist die Unterkante ein Tag, eher dann 2 Tage, die ich mit meinen Studenten habe. Ich habe mich immer gefragt, wie das eigentlich sein kann oder sich so lange erhalten kann, dass man irgendwie 2 Stunden arbeitet über ein Thema und dann vergeht eine Woche und dann kommen wieder 2 Stunden dabei. Wie soll das funktionieren? Da haben Sie einen radikalen Bruch gemacht.
Haben wir einen radikalen Bruch hochschulweit gemacht und haben wirklich alle Studiengänge, alle Fächer umgestellt auf diese Blockstufe.
Wie lange haben Sie das dann schon?
Hochschulweit umgestellt haben wir 2012 im Oktober. Wir haben also auch schon eine ganze Reihe von Absolventen und haben jetzt inzwischen 5 Jahre Erfahrung. Das ist nicht von selbst geschehen. Ja. Das bedeutet einen großen Change und einen großen Veränderungsprozess. Aber am Ende des Tages sehen wir den Erfolg. Wir sehen, wie zufrieden die Studierenden sind. Wir sehen, dass viel gelernt werden musste, sowohl von den Lehrenden als auch von den Lernenden, sich darauf einzustellen und einzulassen, selber aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Für die Lehrenden bedeutet das auch, Verantwortung an einer gewissen Stelle abzugeben. Andere Formen von Fragen zu stellen, andere Herausforderungen zu formulieren, viel Feedback zu geben, Lerncoach zu werden, ist etwas, was auch die Lehrenden erst lernen müssen, aber der Erfolg bestätigt uns.
Mhm. Woran messen Sie den? Das ist halt auch nochmal spannend, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind ja vielfach Unternehmer. Mhm. Ich hatte ja schon mal im Scherz gesagt, als wir heute miteinander sprachen, dass ich unterscheide ja Unternehmer und Unternommene so ungefähr. Ja. Aber nehmen wir mal an, klassische Unternehmer. Haben Sie von denen Feedback, dass Sie sagen, ja, die taugen, das funktioniert, mit denen können wir was anfangen?
Mhm. Also man könnte natürlich an verschiedenen Stellen ansetzen, wenn man fragt, wie messt ihr da den Erfolg? Man kann einmal die Studierenden befragen und sagen, okay, funktioniert das für euch?
Ja.
Wie funktioniert es für euch? Und die Studierenden sagen, durch die Bank weg, es ist anstrengend und es kostet viel Energie und Aufwand, aber sie sagen, sie lernen mehr und es macht mehr Spaß.
Okay.
Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Rückmeldung, weil wenn Lernen Spaß macht und sinnhaft ist, und das sagen viele auch, ich verstehe jetzt, warum ich das tue, das macht Sinn, bedeutet natürlich auch eine viel höhere Bereitschaft, sich einzulassen und damit auch eine viel bessere Möglichkeit, wirklich nachhaltiger auch zu lernen.
Klar, auch als Persönlichkeit zu wachsen.
Genau, ganz genau.
Ja.
Genau. Das strahlt ja aus.
Und auf der Empfängerseite, hätte ich fast gesagt, bei den Unternehmen?
Auf der Empfängerseite haben wir sehr positive Rückmeldungen bekommen, darüber, dass die Studierenden sofort, wie soll man sagen, sehr schnell ins Doing kommen, sehr schnell gute Fragen stellen und sehr schnell bereit sind, sozusagen sich einzulassen und sofort anzufangen. Also es braucht nicht so lange Zeiten zum Reinkommen. Es wird nicht so viel theoretisiert. Natürlich werden diese Fragen auch gestellt, aber ich hatte auch einen Kollegen aus einem Unternehmen in der Nähe von Heidelberg, der gesagt hat, ich habe hier ein paar Stellen ausgeschrieben und ich komme zuerst zu Ihnen, weil ich wissen will, ob Sie Absolventen haben und nur wenn Sie keine für mich haben, dann gehe ich weiter und frage andere.
Das ist natürlich Qualitätskriterium dann schon.
Habe ich schon fast Gänsehaut bekommen, als ich diesen Anruf bekam.
Sie sprechen bei unserem Kongress, wir sind ja jetzt gerade am Abend, haben wir uns so einen Slot rausgenommen, um uns hier zum Gespräch zu treffen. Sie sprechen bei unserem Campus-Kongress morgen ja über die Ansätze des Active Learning. Und wenn das gesendet wird, war das natürlich schon vorbei. Aber wir haben es jetzt sozusagen, wo wir miteinander sprechen, noch vor uns. Geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal vielleicht 2 oder 3 Kernsätze. Was ist Active Learning an Ihrer Hochschule? Ist das das, was Sie gerade gesagt haben? Oder ist das auch etwas, was ein Organisationsentwicklungsprozess was die gesamte Organisation ja dann auch umfassen muss, betrifft? Was ist Active Learning dann?
Ja. Also es ist schon kulturbildend und es ist auch ein gemeinschaftliches Verständnis von wie verstehen wir Lehren und Lernen, aber auch die Zusammenarbeit miteinander. Ich glaube, man kann das eine nicht tun, ohne auch das andere zu sehen.
Ja.
Nur wenn die Organisation für so einen Ansatz offen ist und bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und das auch zu unterstützen, kann man dieses aktive Lernen und aktive Lehren und Lernen auch praktizieren. Das bedeutet, mit Fragestellungen anders umzugehen, mit Studierenden anders umzugehen. Und was wir, und deswegen passt diese Tagung hier auch besonders gut, unser Kongress, auf dem wir jetzt sind, festgestellt haben auf dem Weg, ist, dass alleine Lehrformate nicht ausreichen, Fragestellungen nicht ausreichen, die Haltung des Dozierenden zwar super wichtig, ist aber auch nicht ausreichend, sondern ich brauche auch das richtige Learning Environment. Mhm. Ich brauche Lernräume, ich brauche Mobiliar, was beweglich ist, ich brauche die Chance, an den Ort zu gehen, der für diesen Lernprozess förderlich ist. Und so mussten wir auch lernen unterwegs, dass wir informelle Lernräume schaffen müssen, dass wir andere Arten von Settings brauchen, dass wir anderes Mobiliar brauchen, dass es auch andere Zugänge zu Informationen braucht für die Studierenden, um ihnen den bestmöglichen Raum für aktives Lernen und diesen Active Learning Approach zur Verfügung zu stellen.
Ja, wie stark umfasst das dann auch Standards der Selbstverwaltung einer Hochschule? Also was mir immer graus war, waren Gremiensitzungen dann, wo ich dann denke, das raubt mir ja meine Lebenszeit fast schon. Das ist natürlich auch kein gutes Mindset, das weiß ich. Aber wie weit hat es da auch zu einer Veränderung des Diskurses untereinander, der Rückkopplung für Steuerung einer solchen Hochschule gegeben? Ist das auch so, dass Sie sagen, ja, allein dadurch, dass wir das in anderen Settings stattfinden lassen, haben wir auch eine Kulturveränderung, die das kommunikative Verhalten verändert, die Qualität des Diskurses steigert? Was ist da Ihr Erlebnis auch?
Also dazu muss ich einmal sagen, dass wir als private Hochschule ohnehin auch organisatorisch etwas anders aufgestellt sind als unsere öffentlichen Hochschulen und dass die Anzahl der Gremiensitzungen wahrscheinlich etwas geringer ist, dass sie vielleicht auch etwas straffer sind und dass wir schon auf Hochschule auch ein bisschen gucken als Unternehmen, auch wenn es um eine gemeinnützige Stiftung im Hintergrund steht. Ja,
genau, das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Hinter Ihrer Hochschule steht eine gemeinnützige Stiftung.
Genau.
Und SRH Hochschule, helfen Sie uns nochmal.
Stiftung Rehabilitation Heidelberg, das ist der Hintergrund. Die Hochschule gibt es auch schon sehr lange, bald 50 Jahre. Ist eine der ältesten privaten Campus-Hochschulen in Deutschland, gegründet aus dem Rehabilitationsbereich und bringt deshalb auch bestimmte Voraussetzungen mit, die gute Lernbedingungen schon immer geschaffen haben. Ja. Kleine Gruppen, sehr intensiven Kontakt, sehr transparente Gebäude, Barrierefreiheit. Damit sind wir sozusagen groß geworden als Hochschule. Das hat auch schon was mit einer gewissen Haltung zu tun und auch mit einer Kultur, wie man miteinander umgeht, wie man auch mit den Studierenden umgeht, dass wir da eine sehr hohe Erreichbarkeit haben und eine sehr hohe Ansprechbarkeit und dass uns das auch wichtig ist, auch mit den kleinen Gruppen zu arbeiten. Und trotzdem hat so ein großer Transformationsprozess alle Bereiche der Hochschule betroffen, natürlich alles Organisatorische, die Veränderung der Prüfungsform, wie die Daten und Informationen der Studierenden systematisiert und abgerufen werden, welches Bedürfnis es nach Zugang zu Informationen in welcher Zeit gibt, weil so ein 5-Wochen-Block ist auch sehr konzentriert, der ist sehr intensiv, das bedeutet auch ein anderes Engagement der Lehrenden und es bedeutete natürlich auch einen großen Prozess der Akkreditierung, weil alle Studiengänge mussten neu betrachtet, akkreditiert werden. Ja. Und um uns das etwas leichter zu machen, haben wir gesagt, wir ziehen sozusagen dieses Studienmodell vor die Klammer und unterziehen das einer Prüfung und machen sowas wie eine Akkreditierung des Studienmodells. Es war eine Modellevaluation, die wir mit einer Akkreditierungsagentur gemacht haben, die das auch nochmal sehr genau geprüft hat, die auch den Pilotstudiengang untersucht hat, bevor wir umgestellt haben 2012. Das hat schon Auswirkungen wirklich in alle Organisationsbereiche.
Teile. Okay. Gibt es noch was Sie für die Hörerinnen und Hörer, die eben nicht dabei sein können bei unserer Campusveranstaltung, die Sie morgen noch erzählen zu dem Thema Active Learning? Vielleicht auch etwas, was eine Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens oder ein Geschäftsführer auch interessieren könnte, wo Sie sagen, das ist etwas, da sage ich mal ein paar Takte dazu, das ist ein Phänomen oder das ist eine Entdeckung oder das ist ein Thema zusammen mit Active Learning, die auch im Bereich der Wirtschaft, der freien Wirtschaft eine Rolle spielen können?
Da möchte ich nur was ganz, ganz unglaublich Privates sagen. Wenn ich Studierenden Raum gebe und das Vertrauen in sie deutlich machen kann, dann erlebe ich, dass die Studierenden über sich hinauswachsen. Und ich glaube, das gilt auch für Mitarbeiter. Und es ist schön, wenn Studierende diese Erfahrung im Studium machen können und da auch erleben, dieses Vertrauen und diese Entwicklungsmöglichkeiten erleben. Und das sind so die besonderen für mich höchstpersönlich die besonderen Ergebnisse auch dieser Umstellung und dieses Studienmodells. Und Praxisintegration ist unglaublich wichtig, der Sinnhaftigkeit wegen, weil dann deutlich wird, wozu soll ich mich mit diesen Inhalten beschäftigen.
Und dann so intensiv über einen Blog und so weiter.
Ganz genau, genau. Also deswegen finde ich die Zusammenarbeit mit der Praxis unerlässlich. Aber auch das Vertrauen in unsere jungen Menschen, die danach kommen, finde ich auch ganz, ganz wesentlich.
Vielleicht abrunden die Frage, wo sehen Sie eigentlich Entwicklungen in den nächsten oder Trends in den nächsten 5 oder 10 Jahren, die das Lernen an Hochschulen einerseits, in Unternehmen andererseits oder auch an den Nahtstellen, Verbindungsstellen dazwischen verändern würden? Also spielen so Dinge wie künstliche Intelligenz da eine Rolle? Ist da was, wo Sie sagen, da sehe ich was im Horizont, das müssen wir im Blick behalten? Entwicklung oder Fortsetzungen von Trends, Verschärfung?
Jeder würde jetzt Digitalisierung sagen. Da würde ich mal kritisch dagegen stellen, das Lernen selber verändert sich nicht. Denn es sind immer noch die gleichen Prozesse, die im Gehirn stattfinden. Und es ist immer noch wichtig, Verbindungen zu schaffen, Informationen aufzunehmen. Die Neurowissenschaften erklären uns das wunderbar. Es wird für uns wichtig sein, klug zu betrachten, was davon relevant als Inhalt für Curricula ist, aber was auch an technischem Know-how. Wir haben eben gerade die jungen Damen gehört, die das hervorragend dargestellt haben. Wir hatten
eine schöne Präsentation gerade, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich beruhigt, weil das einfach so eine tolle Präsentation war von sehr selbstbewussten jungen Frauen, die ja noch in der Schule waren. Genau, ja.
Er hat mich auch sehr beeindruckt. Ich sehe eine starke Entwicklung in Richtung Individualisierung, was Voraussetzungen angehen wird, weil unsere Studierendenschaft heterogener wird und mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommt. Da sind auch Kompetenzen dabei, aber da sind vielleicht auch sehr, sehr unterschiedliche Kompetenzen dabei. Das wird einen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Lernens haben. Es wird einen Einfluss auf die Fähigkeit der Dozenten haben, Gruppen oder Studierende so zusammenzustellen, dass sie voneinander besser lernen können. Und das ist eine Herausforderung, wie heterogene Teams gut kombiniert werden können, damit davon profitiert wird. Das In der Folge bedeutet es für uns eine höhere Achtsamkeit auf unsere Klientel und ein breiteres Angebot an Materialien und an Feedbackmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, da können wir natürlich die neuen Medien wunderbar nutzen, dass man da auch Möglichkeiten bekommt, zu wiederholen oder sich weiterzuentwickeln oder im eigenen Tempo zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist etwas, das sollten wir im Blick behalten. Das beobachte ich jetzt schon sehr stark und ich glaube, das wird immer stärker.
Ja, das spricht mir aus der Seele, weil ich immer von der Atomisierung der Personalentwicklung spreche. Mhm. Also der Wunsch mancher Personalentwickler, das totale System drüber zu packen, das hat noch nie funktioniert, funktioniert jetzt erst recht nicht. Mhm. Und das, was Sie sagen, dem entnehme ich, dass wir diesen auch der Selbstentwicklung und Lernen ist ja ein Teil der Selbstentwicklung und dann der Selbstführung, dass wir dem natürlich dann auch Rechnung tragen müssen, auch durch unsere Lernsettings auch und unsere Haltung natürlich dazu auch. Passt gut.
Ja. Da fällt mir noch das Thema Lernen nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Das wirklich immer wieder zum Thema zu machen, halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich wünsche mir und stelle mir auch vor, dass in Zukunft eine stärkere Verzahnung zwischen Schulen, Hochschulen, der Weiterbildung klug sein wird, sich darüber Gedanken zu machen, hey Mensch, wir begleiten Menschen auf ihrem Lebensweg. Lernen spielt immer eine Rolle und wird auch in Zukunft, wenn es überhaupt noch wichtiger werden kann, als es das schon ist, weil die Entwicklungen schnell sind und wir lernen müssen, uns auch da mitzuentwickeln. Ja. Deswegen glaube ich, ist auch das ein Fokus, den wir behalten sollten.
Ja. Frau Roger, das ist, glaube ich, ein super Appell zum Abschluss. Ganz herzlichen Dank dafür. Es war ja ein spontanes Gespräch, wie ich nur spontane Gespräche habe bei diesem Campus. Danke für die Zeit und ja, wir freuen uns einfach auf die Fortsetzung des Kongresses. Danke.
Vielen Dank.
Ja.
Ja, soweit mein Gespräch mit Frau Roger. Die Frage, die sich jetzt anschließt, ist, welche Rolle spielen denn nun die räumlichen Bedingungen für wirksames Lernen? Diese und weitere Fragen stelle ich Professor Greulich von der Hochschule München.
Herr Greulich, Sie sind Vizepräsident, wie ich eben im Vorspann auch schon erzählt habe, für Innovation und Qualität der wissenschaftlichen Lehre und eben damit auch Mitglied des Führungskreises, also des Präsidiums der Hochschule München. Was mich natürlich reizt hier, wir sind auf dem Campus, der Campusveranstaltung von Steelcase. Inwiefern spielt eigentlich beim Präsidium der Raum eine besondere Rolle? Also wir haben viel geredet über die Studenten, dass wir Lehr-Lern-Situationen da schaffen sollen. Aber wenn Sie jetzt als Präsidium arbeiten, ist das ein besonderer Raum?
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht, dass der Raum auch bei der Führungskultur eine große Rolle spielen kann. Und ich muss jetzt vielleicht aus zwei verschiedenen Perspektiven auf das Thema eingehen. Die erste Perspektive ist die, wie arbeiten wir in einem Präsidium eigentlich zusammen? Wie gestalten wir uns den Raum des Arbeitens? Ja. Wie gestalten wir ihn physisch? Wie benehmen wir uns in dem Raum? Und da ist es so, dass wir es wahrnehmen, dass der Raum eine besondere Rolle spielt, aber wir haben noch keine Systematik entwickelt an der Stelle. Wir haben an unserer Hochschule dankenswerterweise, da wir eine sehr große Hochschule sind, unterschiedlichste Räumlichkeiten zur Verfügung, so dass wir also durchaus die Möglichkeit haben, uns auch für
Kreative Strategieklausuren
können wir uns in andere Räumlichkeiten begeben als in die operative Präsidiumssitzung, die dann turnusmäßig einmal in der Woche stattfindet.
Ja, also wenn Sie jetzt über Zahlen, Daten, Fakten reden, könnte eventuell ein nüchterner Raum helfen. Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen mal überlegen, wie wir die offene Hochschule tatsächlich gestalten, kann es ja auch spannend sein, zum Beispiel außerhalb der Hochschule sich zu treffen. Spielen Sie damit schon auch als Präsidium?
Selbstverständlich trifft man sich auch mal ganz bewusst außerhalb der Hochschule, trifft sich auch mal in einer sozial angenehmen Atmosphäre, wie so etwas Einfachem wie in einem Gasthaus, einem Restaurant, im Café. Aber die meisten Treffen finden schon innerhalb der Räumlichkeiten der Hochschule München statt. Sie haben jetzt eben darauf angespielt, dass Sie eins zu eins arbeiten würden mit den Konzepten, nämlich nüchterne Zahlen erfordern nüchterne Räumlichkeiten.
Muss nicht sein, aber so als eine Idee.
Ja, genau, da würde ich auch zumindest nochmal nachdenken wollen, ob das tatsächlich so ist oder ob es nicht viel mehr davon abhängt, in welcher Verhandlungssituation ist man.
Okay.
Nehmen wir doch nochmal das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Wenn es darum geht, bestimmte Ressourcen zu verhandeln, dann ist es je nachdem, ob es jetzt viele Ressourcen gibt, die zu verteilen sind und Einigkeit besteht, vielleicht erforderlich, durch den Raum eine Atmosphäre zu schaffen, die es leicht macht, den nächsten Schritt zu tun oder die es eben auch deutlich macht, dass an dieser Stelle jetzt nüchtern zu sprechen ist. Aber auch da bin ich ehrlich, Wir nehmen das wahr, wir planen es aber nicht systematisch.
Die Hochschule selbst ist aber ja durchaus auch bekannt dafür, auch selbst zu experimentieren. Gibt es derzeit gerade was so Raumkonzepte, Konzepte, die das Lernen fördern können? Gibt es da gerade mal Leuchtturmprojekte, wo Sie sagen, das ist besonders?
Das gibt es tatsächlich. Wir haben seit etwa anderthalb Jahren jetzt ein hochschulweites Projekt, das nennen wir Lehrraum der Zukunft. Und diesem Lehrraum der Zukunft haben wir uns vorgenommen, einzelne Räumlichkeiten spezifisch auszustatten im Hinblick auf die Lehr-Lern-Situation. Und das soll jetzt nicht so sein, dass alle Räume gleich werden, sondern ganz im Gegenteil, dass es sehr, sehr unterschiedliche Räume gibt. Und begonnen haben wir mit einem Raum, der aufgrund seiner Architektur an sich schon sehr besonders ist, unsere sogenannte Kapelle, die auch tatsächlich mal als Kapelle genutzt wurde in der Vergangenheit. Da haben wir natürlich eine Spielwiese gehabt. Gleichzeitig haben wir dort große Herausforderungen gehabt, weil solche Themen wie Denkmalschutz und Brandschutz,
Akustik
eine große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz sind wir es angegangen und haben gerade in diesen architektonisch besonderen Raum auch gestartet mit einer physischen Ausstattung, die unterschiedlichste didaktische Konzepte erlaubt.
Okay.
Und parallel dazu haben wir aber auch in einem anderen Raum den Fokus auf Digitalisierung gelegt, also digitale Medien in den Räumlichkeiten und haben mit 3D-Brillen und Bildschirmen und Touchtischen und ähnlichen Dingen experimentiert. Also es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen. Und um es noch weiter zu fassen, wir wollen auch das Thema Labore in diesem Gesamtkonzept mit betrachten. In den Laboren finden wissenschaftliche Experimente statt, finden praktische Übungen statt. Die sind dementsprechend natürlich zunächst mal sehr pragmatisch ausgerichtet. Aber auch dort wollen wir ja, dass die Studierenden lernen. Und auch dort kann man beispielsweise durch die Verwendung von Simulationen anstelle von Gerätschaften und dann wiederum auch Technologien wie Virtual Reality,
Augmented Reality
einiges erreichen. Und das gehört für uns mit dazu, zu einem solchen Konzept.
Wäre natürlich dann spannend, auch wenn ich Sie jetzt in 2 Jahren oder 3 Jahren nochmal interviewen würde, ob dann auch das Präsidium selbst vielleicht durch diese Räume gegangen ist und mal geguckt hat, was es denn auch vielleicht auf die Arbeit im Präsidium für eine Auswirkung hat. Aber soweit ist es noch nicht.
Also, dass das Präsidium durch die Räume geht, passiert tatsächlich, auch wenn man uns das nicht glaubt, regelmäßig.
Okay. Aber Sie tagen noch nicht da drin.
Wir tagen.
Wäre ja auch mal spannend.
Wir tagen dort nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 3 Jahren auch bei unseren Sitzungen das ein oder andere neue Medium einsetzen. Und Virtual Reality, Augmented Reality in einer Gremiensitzung, in einer Präsidiumssitzung, warum nicht? Ich kann mir das gut vorstellen.
Klar. Wenn wir für die Hörerinnen und Hörer, die ja vor allen Dingen Führungskräfte sind, Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände, wenn wir für die nochmal vielleicht die Frage jetzt stellvertretend erörtern, was kann ich eigentlich als mittelständischer Unternehmer, nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Betrieb mit 500 Leuten, was kann ich von Ihnen auch als Spezialisten für Lehre und Lernen ja letztlich, was kann ich lernen in Bezug auf Trends und Entwicklungen der nächsten Zeit? Also 2 Stichwörter, Virtual Reality, Augmented Reality haben Sie schon genannt. Was glauben Sie, wie wird sich da Weiterbildung und Lernen verändern und wie weit kommt das dann quasi aus der Hochschule auch reingeschwappt in die Unternehmen oder auch umgekehrt? Was für Trends sind da?
Ja, also da sind jetzt sehr, sehr viele Dinge, die man von uns lernen kann, glaube ich, weil wir sind ja nun mal tatsächlich die Spezialisten für Bildung und nicht nur für Bildung, sondern auch für Bildungssettings und auch dafür, was es in der Bildung an Innovationen und Veränderungen gibt. Also grundsätzlich kann man sich bei uns zunächst einmal Erfahrungswerte abholen. Bei uns kann man aber auch ganz gezielt etwas ausprobieren. Also wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Unternehmen auf unterschiedlichsten Ebenen zusammen. Wenn ein Unternehmen bei uns erproben möchte, wie ein Lerntool für die Mitarbeiter funktioniert, dann wäre das durchaus möglich, dass wir dazu ein Projekt starten und so etwas evaluieren.
Cool.
Und da sind wir dann auch vielleicht schon beim nächsten Thema. Wir sind natürlich stark als wissenschaftliche Institution in dem Kontext Bewertung des Erfolges. Wir können etwas messen. Wir sind erfahren darin, festzustellen, ob etwas wirksam ist. Ein Mittelständler hat dazu keine Zeit.
Der produziert
und verkauft. Der muss auf seine Kunden eingehen und der nimmt es wahr, dass etwas funktioniert. Mhm. Das würden wir als Wissenschaftler vielleicht ein erstes exploratives Herantasten nennen. Ja. Aber danach sollte oft wenigstens eine Evaluation stehen, wenn nicht sogar so etwas wie eine Feldstudie. Mhm. Und das können wir wunderbar.
Ja.
Also wenn ein Mittelständler für sich selber auf der Suche ist nach dem richtigen Fortbildungskonzept und er ist vielleicht schon in der Erprobungsphase und möchte es ein bisschen systematisieren, dann sind wir natürlich die richtigen Ansprechpartner.
Wenn wir auch zur Abrundung nochmal schauen, wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende dieser zweitägigen Campusveranstaltung, aber so im Nachmittagsblock jetzt, wo wir das aufnehmen, was sind für Sie von diesem Kongress wandelbarer Campus der Zukunft bisher so die Lessons learned? Was nehmen Sie mit? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, hey, das hat mich überrascht oder das passt gut gerade in das, was wir selber auch erleben? Gibt es da ein, zwei Punkte?
Also zunächst mal ganz generell, das Vernetzen ist bei solchen Veranstaltungen immer das Wichtigste. Festzustellen, dass es doch viele, viele andere gibt, die in die gleiche Richtung arbeiten und die gleichen Gedankengänge haben, das alleine hilft schon. Und ich habe damit gerechnet und trotzdem bin ich überrascht, dass es sehr, sehr viele Institutionen gibt, die sich mit dem Thema befassen und dort auch etwas vorzuweisen haben, Konkretes. Also das nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich diese Institutionen auch noch konkreter hinterfragen möchte, sie besuchen möchte, von ihnen lernen möchte.
Tampere war ein schönes Beispiel heute Morgen.
Tampere war ein schönes Beispiel, auch deshalb, das weiß natürlich niemand hier, es gibt eine Partnerschaft zwischen Tampere und München auf der Hochschulebene. Mhm. Wir haben tatsächlich einen strategischen Partner dort gesehen.
Okay, passt.
Und das nehme ich mit, dass wir in Tampere die Möglichkeit haben, auch über unser Thema Lehr-Lernkonzepte, räumliche Konzepte weiterzuarbeiten. Aber wenn Sie jetzt Tampere schon ansprechen, ich fand aus dem Vortrag heraus etwas sehr Einfaches, sehr lohnenswert weiterzuerzählen. Es sind ja manchmal nur die ganz kleinen Dinge, die ganz pragmatischen Dinge, die den Alltag radikal verändern können.
Ja.
Und dass die Sitzhöhe einen fundamentalen Einfluss auf Konversation hat, auch beim Lernen, das ist uns eigentlich allen klar, wenn wir drüber nachdenken, aber es wurde uns bewusst gemacht in dem Vortrag.
Schlagartig, vielleicht als Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer, da wurde uns auch vorgestellt, wie man zum Beispiel so Lernräume, Begegnungsstätten und so weiter auf verschiedenen Ebenen aufteilt und die Frage wurde gestellt, wo sitzen die Leute denn am liebsten? Und da hat sich halt etwas an eine bestimmte Höhe herausgeschält. Klar, wir Wissenschaftler würden sagen, im Nachhinein ganz einleuchtend, aber ich fand das auch sehr verblüffend eigentlich, ja.
Ja, und ich nehme tatsächlich den Gedanken mit, wollen wir nicht in bestimmten Räumlichkeiten, zum Beispiel in unserem Learning Space, die Sitzhöhe verändern?
Ja.
Könnten wir damit etwas erreichen? Und ich habe den Eindruck mitgenommen, ja, wir könnten.
Das, finde ich, ist ein schöner Schlusspunkt auch für die Hörerinnen und Hörer nachzudenken. Wo findet eigentlich bei uns Kommunikation statt? Wo begegnen wir uns? Wie begegnen wir uns? Begegnen wir uns selbst, wenn wir sitzen auf Augenhöhe, wenn die Leute an uns vorbeigehen? Das war ja das Erstaunliche heute Morgen. Finde ich einen guten Punkt. Herr Kröllich, ganz herzlichen Dank erstmal.
Gerne.
Soweit meine Kurzinterviews direkt während des Kongresses aufgenommen. Das Thema Lernen wird uns als unternehmerische Menschen sicherlich das ganze Leben lang begleiten. Ich bin mir sicher, dass Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Weiterbildung oder auch hinsichtlich des Lernens in Ihrer Organisation einiges aus den Interviews mitnehmen konnten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch dieses Mal wieder eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!